Gitarre und Mundharmonika. Reicht, um so ein wunderbares Lied zu machen. Shelter from the Storm von Bob Dylan. In 12 Tagen wird Dylan für viele einer der größten Musiker unserer Zeit, 80 Jahre alt. Songwriter, Lyriker, Poet und Literaturnobelpreisträger. Bob Dylan hat viele Menschen mit seinen Liedern erreicht und begeistert. Nicht nur in seinem Heimatland, den USA. Ein in Deutschland nicht ganz so unbekannter Kölner Künstler und Musiker hat vor kurzem auch einen runden Geburtstag gefeiert, ist aber wesentlich jünger natürlich und bekennender Dylan-Fan, Wolfgang Niedecken. Vor kurzem ist dein Buch über Bob Dylan erschienen. Bob Dylan heißt es, beziehungsweise Wolfgang Niedecken über Bob Dylan, und ist ein ziemlich persönliches Buch. Und darin habe ich erfahren, dass du Dylans Musik zu Beginn eher langweilig fandest. Warum?
Ja, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war irgendwann Anfang der 60er Jahre. Ich spielte damals natürlich schon in meiner ersten Schülerband und hier damals im Internat, ich war in Rheinbach und wir spielten hauptsächlich so Stones, Kings und so Sachen, also etwas härtere Sachen. Und dann fragt mich jemand aus der Band, die sich hier im Severinsviertel gebildet hatten, den Controversies, die spielten hauptsächlich Kings. Und da fragte einer, ob ich eigentlich Bob Dylan kennen würde. Und Bob Dylan kenne ich nicht, wer soll das sein? Also was soll Blown in the Wind kennen? Ja, habe ich gesagt, kenne ich, aber kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Weil ich hab das verwechselt, den originalen Dylan mit dieser Band, die von seinem Manager übrigens zusammengestellt wurde, Peter Paul and Mary.
Ja, genau.
Und die hatten so eine weichgespülte Fassung davon, mit der ich wirklich nichts anfangen konnte. Das fand ich kitschig, konnte ich wirklich nichts mit anfangen. War ein Riesenhit von Peter Paul and Mary, war bekannter als das Original. Und deswegen habe ich direkt abgewunken, ich bin nicht mehr dafür interessiert. Und erst ungefähr ein Jahr später kam dann diese Geschichte mit Like a Rolling Stone, wo unser damaliger Sänger dann, ich habe ja in der Band Bass gespielt, der damalige Sänger sagte, wir müssen euch einen neuen Sänger suchen, ich mache jetzt Abitur, und brachte die neue Single von Dylan mit, wo Like a Rolling Stone, hat die aufgelegt, hat auch den Text schon rausgehört und ich habe gedacht, was ist das denn? Der neue Sänger bin ich. Ich will so Sachen machen wie der Typ mit der Sonnenbrille und meinem Freund Hein den Bass gegeben, der soll jetzt Bass spielen.
Das war sowas wie ein musikalisches Schlüsselerlebnis, oder?
Das war der Urknall. Das war einfach, wie diese Nummer schon losgeht mit einem Snare-Schlag und dann, was da an Text kam, da war nichts mehr lieb mit in den Wind geblasen oder so. Das war einfach, das war eine ganz andere Haltung. Die kannten wir bis dahin noch nicht. Das war einfach war was ganz anderes und das war auch interessant, das war geheimnisvoll. Lang nicht alles vom Text verstanden. Die Texte verstanden hat, das hat ewig gedauert.
Hast du ab da dann begonnen, alle Alben von Dylan auch zu kaufen und zu sammeln?
Das ging tatsächlich dann los bis zum Anfang meines Kunststudiums. Und Anfang der 70er brachte der so merkwürdige Platten raus, wo ich wirklich nichts mit anfangen konnte oder wenig mit anfangen konnte, wie Nashville Skyline oder Self-Portrait war ganz schlimm. Und dann habe ich mich für andere Musik interessiert. Und dann habe ich Zivildienst gemacht, Mitte der 70er Jahre. Und da fuhr ich Essen auf Rädern rund für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband mit einem Kollegen, der die ganze Zeit Dylan-Fan geblieben war und der mir dann auch erzählte, was dann Anfang der 70er noch alles erschienen ist. Und eben auch dann dieses Album, wo wir gerade Shelter from the Storm von gehört haben, Blood on the Tracks und Desire. Und dann hat er mich wieder auf den richtigen Pfad geführt und seitdem ist es weitergegangen. Das war auch sehr, sehr wichtig für Bab. Also diese beiden Alben haben mir auch den Mut gegeben, wieder Musik zu machen. Ja, so, weil da war am Anfang der 70er Jahre diese ganzen Bombast-Bands, wo diese ganzen Synthesizer, das kriegt ein kleiner Rock'n'Roller gar nicht auf dem Schirm, was das eigentlich von Pink Floyd über Genesis und weiß der Geier, was das konnte man nicht mehr nachvollziehen. Und auf einmal kam der mit diesen einfachen Stücken voller Poesie, das war ein Ding, das war Wahnsinn.
Für eine sehr ausführliche Art-Dokumentation hast du dich mal auf die Spuren von Bob Dylan in den USA begeben, nicht chronologisch, also von Geburt, ne, über weiter und so, sondern du hast aber eben bestimmte Orte besucht, die schon sehr wichtig waren für Dylan. Gab es da einen Ort, der dich besonders berührt hat?
Ja, also berührt hat mich halt überall, wenn ich an diesen Originalschauplätzen stand. Ja, aber kein Geheimnis, also meine neue Lieblingsstadt in den USA ist New Orleans. Also New Orleans zu erleben, das war schon, ich habe ja dann im gleichen Jahr, also 1917, 2017, habe ich da ja im Mai mein Soloalbum aufgenommen, Rheinrassig Straße Köter, und dann sind wir dann im Herbst nochmal dahin. Und New Orleans ist schon eine unglaublich faszinierende Stadt. Also wenn ich jemals nochmal dazu komme, in die USA mir eine Stadt aussuchen zu dürfen, wo ich nochmal beruflich zu tun haben würde, dann wäre das wieder New Orleans. New Orleans ist faszinierend.
Von dieser Reise, von der insgesamt doch etwas längeren Reise durch die USA, steht ganz viel in deinem Buch, hat sowas von Road Movie ein bisschen. Und es steht ein bestimmtes Datum da drin, nämlich der 26. Juni 1978. Warum war das ein besonderes Datum in deinem Leben?
26. Juni 1978.
Westfalenhalle.
Ach, ja klar. Ja, das war das erste Bob Dylan-Konzert, das ich gesehen habe. Und das war auch übrigens das erste Konzert, das Dylan auf in Deutschland gespielt hat. Er wollte als Jude auch nicht in das Land des Holocaust, sondern mit viel Überredung, Fritz Rau hat das dann geschafft. Da hat er dann in Dortmund gespielt, und ich bin dann damals mit meiner damaligen Freundin da mit meiner Kastenente hingefahren, im Kassettendeck, das gerade aktuelle Album Street Legal, und dann haben wir zum ersten Mal Bob Dylan mit Bob Dylan die gleiche Luft geatmet. Es war faszinierend. Und, das war schon epochal, weil er war schon wieder weiter. Die Tour, von der man davor gehört hatte, diese Rolling Thunder Review, die sehr interessant war. Das war mehr so eine Art Varieté mit ganz vielen Gästen, wo so amerikanische Geschichte auch nachvollzogen wurde, also im weitesten Sinne, mit Zigeunermusik, mit ganz, ganz vielen Ethno-Geschichten und alte Weggefährten von Roger McGuinn, von den Birds bis zu dieser wunderbaren Geigerin, die den ganzen Sound da auch maßgeblich beeinflusst hat. Und er war schon wieder weiter, hatte dann auf einmal drei schwarze Sängerinnen, Chorsängerinnen, und hatte Bläser dabei, und es war für uns schon irritierend. Es war ja noch keine Zeit wie heute, wo man sagt, okay, da sagt einer irgendwo in New Orleans was, und drei Minuten später hast du das hier in Köln im Internet, kannst du lesen, was da passiert ist. Die Entwicklung konnte man da ja gar nicht richtig mit nachvollziehen. Auf einmal war der wieder ganz jemand anders, als er noch ein Jahr vorher war. Und also, aber auch sehr geheimnisvoll. Das hat nicht jedem gefallen. Viele haben gesagt, das wäre so der Dylan als Elvis gewesen, der da aufgetreten ist. Aber trotzdem, ich fand das wirklich sehr, sehr inspirierend, und ich fand auch das Album toll. Das Street League Album fand ich auch sehr gut. Das fanden nicht alle gut, aber ich fand's toll.
Was mir aufgefallen ist in deinem Buch über Bob Dylan, dass doch sehr oft das Wort Meister vorkommt. Ja. So nennst du Dylan. Warum ist er der Meister für dich?
Kleiner ironischer Begriff. Also wenn so die Dylan-Aficionados, die Die-Hard-Fans, wenn die miteinander reden, dann sagen die sehr oft, wann hast du denn den Meister zuletzt gesehen? Ist ein bisschen in Anführungszeichen. Okay. Tongue in cheek.
Einmal hatte der Meister aber einen ziemlich schlechten Tag, und das war in Frankfurt bei einem Konzert. Und von dem schreibst du aber auch gnadenlos, dass das ein wahrer Albtraum war. Was war denn da los?
Das war furchtbar. Also das war ein Konzert, wo er von Tom Petty und den Heartbreakers begleitet wurde. Roger McGuinn von den Birds, der wurde von denen dann auch noch dazwischen. Also die Heartbreakers fingen an, und dann kam dann Roger McGuinn, und dann nach der Pause kam dann Dylan auf die Bühne. Und mein Freund Karlau hier aus Köln, der auch bei uns in der Band Edelrody war und teilweise auch mit Musik gemacht hat, der wollte von mir wissen, ich zitiere jetzt mal in Originalsprache, was du ähnlich an dem Typen so geil fingst. Ja, und da habe ich ihn mit nach Frankfurt genommen, in die Westfalenhalle. Ja. Und dann der erste Teil des Konzerts war fantastisch. Also Tom Petty, Heartbreakers, dann mit McGuinn war auch da. Und dann nahte das Grauen. Also der muss wohl furchtbar schlecht drauf gewesen sein. Er kam auf die Bühne, hat sich nur von hinten beleuchten lassen, hat sich auch geschminkt mit einem merkwürdigen Kajal. Das konnte man allerdings erst später dann auf den Konzertfotos sehen. Dann hat er so eine goldene Stola umgehabt, teilweise so ein Palästinensertuch über den Cowboy, wollte ich auch verstecken irgendwie anscheinend und hat dann lustlos angefangen auf der Gitarre zu spielen und was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt? Und die Band wurde auch schlecht, also das war praktisch so die ganze Spielfreude, die vorher da war, die war wie wegbefohlen. Es war nur noch ein Tonmatsch, ein unfassbares, eine Kakophonie, es war ganz, ganz furchtbar. Also so ein schlimmes Konzert habe ich Gott sei Dank dann doch nicht, also ich habe schon noch andere schlimme Konzerte von Dylan gesehen, aber so ein schlimmes habe ich nicht mehr gesehen. Es war, er ist halt tagesformabhängig und ich glaube, in dieser Phase, dieser Tournee muss er wohl durchgängig schlecht gewesen sein. Die Tournee fing irgendwie in Australien, Neuseeland an und als sie dann nach Europa kam, hörte man nur noch das Allerschlimmste. Aber mich hat es dann eben total überrascht, weil dieses Frankfurter Konzert war das Erste, was ich dann auch so hörte. Jedenfalls mein Freund Karlau sagte dann irgendwann so nach einer halben Stunde, tippte mir auf die Schulter und sagte, hör uns, ich bin schon in so einem Bierstand.
Wie sehr, später hast du ihn ja doch wieder ein bisschen lieben gelernt, wie sehr hat denn Bob Dylan dich musikalisch, aber vor allen Dingen auch als Texter geprägt?
Ja, total. Also ich würde, ich hätte, wenn niemals auf die Idee gekommen, Texte zu schreiben, wenn ich nicht Like a Rolling Stone gehört hätte damals dann und dann eben auch diese, auch mir die ganzen Platten reingezogen hätte und wirklich auch sehr, sehr, sehr stark auf die Texte gehört hätte, weil Bob Dylan hat nun wirklich, das hat ja auch Bruce Springsteen, als Dylan in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, hat er die Laudatio gehalten und hat gesagt, dass Elvis dem Rock'n'Roll die Hüften gegeben hat, aber Dylan hat ihm das Gehirn gegeben. Ja. Und ich sage einfach, Bob Dylan hat den Rock'n'Roll textmäßig vom Verblöden bewahrt. Vorher waren einfach Schlagertexte, das war nicht viel. Und mit Bob Dylan kam da was ganz anderes. Und die ganze Entwicklung des Rock'n'Rolls, was Texte betrifft, hat sich da komplett nochmal in eine andere Richtung entwickelt. Dafür können wir wirklich sehr, sehr dankbar sein.
Herzlichen Dank, sag ich, Wolfgang Niedecken. Das kleine handliche Buch heißt Bob Dylan. Wolfgang Niedecken schreibt über Bob Dylan. Ist erschienen im Kiwi Verlag in der Reihe Musikbibliothek und kostet 14 Euro. Und jetzt spielen wir natürlich das Lied, was dich so geprägt hat. Und du darfst es selber anmoderieren als Kollege von WDR4 hier drüben.
Ja, jawohl, dieses wunderbare Lied Like a Rolling Stone. Und es fängt mit einem Snare-Schlag an. Und dann bitte anschnallen.
Machen wir. Danke dir.
Mach's gut.
Alles Gute. Tschüss. Tschüss.